Am 6. Januar 2021 sah man im Fernsehen, milde ausgedrückt, ziemlich irritierende Bilder. Ungefähr 1000 Trump-Anhänger stürmten das Kapitol in Washington. Zwar wurde die Aktion noch am selben Tag von der Polizei beendet, dennoch erschütterte sie vielerorts das Vertrauen in die Wehrhaftigkeit des politischen Systems. Immerhin gelten die USA als das Aushängeschild der freiheitlichen Demokratie. Warum nur sind so viele Menschen derart unzufrieden mit der US-amerikanischen Demokratie, dass sie zu den Waffen greifen, um sie abzuschaffen? Und besteht diese Gefahr auch bei uns in Europa? Diese Fragen stellte sich auch die Journalistin Marietta Slomka. Ja, und sie kam zu folgendem Schluss. Wer sich gegen die Demokratie stellt, hat vermutlich einfach nicht richtig verstanden, wie das demokratische System funktioniert. Also beschloss sie kurzerhand, etwas dagegen zu unternehmen. Das Ergebnis findest du seit dem Frühling 2022 in den Buchläden. Es trägt den Titel »Nachts im Kanzleramt«. Darin enthalten ein Grundkurs in Sachen Demokratie und Politik. Für so einen demokratischen Grundkurs braucht es natürlich auch eine Kursleiterin. Das wäre dann meine Wenigkeit, Nadine von Blinkist. Mit Hilfe von Marietta Slomkas Buch erkläre ich dir das Einmaleins der Politik. Wie funktionieren Wahlen? Wer wählt den Bundeskanzler? Was sind eigentlich diese Überhangmandate? Und warum schauen unsere gewählten Volksvertreter nach langen Verhandlungsnächten eigentlich immer so müde in die Kamera? Damit dein neu erlerntes Demokratiewissen dann auch hängen bleibt, habe ich dir für das Ende eines jeden Blinks eine kleine Quizfrage mitgebracht. Also, Ohren und Bleistifte gespitzt, Klassenheft aufgeschlagen, los geht's! Gut, fangen wir doch einfach ganz am Anfang an. Bei den Grundlagen der Demokratie und dem Buchtitel. Nachts im Kanzleramt, was soll da schon los sein? Naja, eine ganze Menge. Tatsächlich ist in Berlins nächtlichen Hinterzimmern oft genauso viel Betrieb wie in den Techno-Clubs und Konzertsälen. Man fragt sich nur, können die Politiker ihre Kompromisse nicht auch tagsüber aushandeln? Jein. Für die berüchtigten Marathonsitzungen gibt es mehrere Gründe. Erstens, Politiker sind tagsüber ziemlich busy. Je höher der politische Rang, desto beschäftigter. Und je hochkarätiger die Runde, desto schwieriger ist es, einen gemeinsamen Termin zu finden. Dann eben abends, wenn es sein muss. Der nächste Grund, wer müde ist, knickt schneller ein. Bei erbitterten Streitgesprächen wird so die physische Kondition oder der Mittagsschlaf zum knallharten Verhandlungsvorteil. Wer ihn auf seiner Seite hat, zieht Gespräche gern absichtlich in die Länge. Und es gibt noch einen Grund. Wenn Politikerinnen und Politiker vormittags mit Augenringen und zerknautschtem Jackett vor die Kameras treten, wirken sie so, als würden sie alles geben, um sich für ihre Wähler einzusetzen. Solche Bilder sind natürlich Gold wert. Ja, du siehst schon, wenn unterschiedliche Interessen aufeinandertreffen, ist das manchmal ziemlich ungemütlich und komplex. Demokratie braucht zähe Verhandlungen, sie braucht Kritik und sie braucht Streit. Damit das am Ende zu vernünftigen Ergebnissen führt, muss man sich aber über die Grundwerte einig sein. Doch was sind eigentlich die Grundwerte einer Demokratie? Die Basis jeder Demokratie sind Wahlen. Jeder Mensch hat das Recht, eine Stimme abzugeben und so zu zeigen, von wem er regiert werden möchte. Das Grundgesetz in Deutschland bestimmt außerdem, dass Wahlen, Zitat, allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim sein müssen. Das bedeutet, jeder darf wählen, also allgemein. Und jeder kann frei entscheiden, ob und wen er wählt. Außerdem sind die Wahlen unmittelbar. Das bedeutet, es gibt keine Wahlleute wie in den USA, sondern die Deutschen wählen ihre Abgeordneten direkt. Gleich sind die Wahlen, weil jede Stimme gleich viel Gewicht hat. Und geheim erklärt sich wohl von selbst. Niemand darf dir in der Wahlkabine über die Schulter schauen und du schreibst auch nicht deinen Namen auf den Wahlschein. Demokratie heißt übersetzt Herrschaft des Volkes. Und das bedeutet übrigens nicht, dass man als Bürgerin oder Bürger bloß einmal alle 4 Jahre brav sein Kreuzchen macht. Du kannst Politik auch mitgestalten, indem du demonstrieren gehst oder vors Gericht ziehst. Wenn du dich ungerecht behandelt fühlst, darfst du sogar den Staat selbst verklagen. Aber egal, wofür du dich entscheidest, du wirst einen langen Atem brauchen. Die demokratischen Mühlen mahlen langsam. Lohnen tut es sich trotzdem. Internationale Umfragen zeigen, dass Menschen, die in einer Demokratie leben, durchschnittlich zufriedener sind als Menschen in autoritär regierten Ländern. Eigentlich logisch. Wenn die Mehrheit bestimmt, wo es lang geht, ist die Mehrheit auch zufrieden. Kommen wir zum Schluss noch auf ein ganz besonderes Feature der Demokratie zu sprechen: die Volksentscheide. Hier dürfen alle Bürgerinnen und Bürger über ein bestimmtes Thema entscheiden. Das klingt verlockend, hat aber auch Nachteile. Zum einen haben die wenigsten Leute Zeit und Lust, sich intensiv mit einem komplexen Thema auseinanderzusetzen, bevor sie ihre Stimme abgeben. Außerdem können Volksentscheide eine Spaltung der Gesellschaft nach sich ziehen. Der Brexit lässt grüßen. Zeit für die Quizfrage. Was bedeutet Demokratie wörtlich? Bedeutet es A. Herrschaft der Besten, B. Alleinherrschaft oder C. Herrschaft des Volkes? Da musst du sicher nicht lange grübeln. Die richtige Antwort lautet C. Herrschaft des Volkes. Und eine der wichtigsten Einflussmöglichkeiten des Volkes in einer Demokratie ist die Wahl. Sehen wir uns das mal genauer an. Wie laufen die Wahlen in Deutschland so ab? Kommt ein neu gewählter Bundestag am ersten Sitzungstag im großen Plenarsaal zusammen, ist das immer eine festliche und fröhliche Angelegenheit. Schließlich haben die Abgeordneten einen aufreibenden Wahlkampf hinter sich und können nun erleichtert aufatmen. Diejenigen, die schon seit Jahren dabei sind, begrüßen alte Kollegen und suchen dann routiniert ihre Plätze auf. Alle, die zum ersten Mal ein Mandat errungen haben, sind aufgeregt und stolz und müssen erstmal ihren Platz finden. Und dann gibt es da immer ein paar Abgeordnete, die sich mit einem besonders stolzen und zufriedenen Grinsen auf ihren Stuhl setzen. Das sind die, die ein Direktmandat errungen haben. Was hat es damit auf sich? Und wie laufen die Wahlen in Deutschland grundsätzlich ab? Falls du schon einmal in Deutschland gewählt hast, weißt du, dass der Stimmzettel 2 Spalten hat. Eine für die Erst- und eine für die Zweitstimme. Mit der Erststimme wählst du den Kandidaten aus deinem Wahlkreis. Der kann einer Partei angehören, muss er aber nicht. Deine Zweitstimme gibst du einer Partei. Wenn am Wahlabend die ersten Hochrechnungen mit farbigen Balken gezeigt werden, repräsentieren sie die Zweitstimmen. Wer in seinem Wahlkreis die Mehrheit der Erststimmen bekommt, zieht direkt in den Bundestag ein. Das sind die Abgeordneten mit Direktmandat, die man am ersten Sitzungstag an ihrem stolzen Gesichtsausdruck erkennt. Schließlich sind sie aufgrund ihrer Persönlichkeit und ihres eigenen Programms gewählt worden und nicht, weil sie einen guten Platz auf der Kandidatenliste ihrer Partei hatten. So weit, so gut. Und dann sind da noch die berüchtigten Überhangmandate. Die entstehen, wenn eine Partei mit Hilfe der Erststimmen mehr Sitze gewinnt, als ihr eigentlich per Zweitstimmen zustehen würde. Ist das der Fall, werden im Bundestag einfach ein paar Stühle dazugestellt. Und wer nimmt dort Platz? Das sind Abgeordnete, die, wenig schmeichelhaft, Hinterbänkler genannt werden. Diese Plätze sind natürlich unbeliebt. Schließlich gilt, je mehr Aufmerksamkeit du als Abgeordneter bekommst, desto größer die Chancen, bei den nächsten Wahlen wiedergewählt zu werden. Deshalb geht es im Bundestag übrigens zu wie am Strand auf Mallorca. Da steht man schon einmal extra früh auf, um sein Jackett auf eines der vorderen Sitze zu werfen und seinen Platz zu reservieren. Naja, immerhin kein Handtuch. Die Gefahr ist dabei übrigens dieselbe wie auf Mallorca. Wenn man zu eifrig ist, kann man sich bei seinen Miturlaubern bzw. Parteigenossen schon mal unbeliebt machen. Es ist soweit, Zeit für die Quizfrage. Sie lautet: Wen oder was wählst du mit deiner Erststimme? A. Eine Partei. B. einen Direktkandidaten oder C, den Bundeskanzler. Nimm dir gern einen Moment Zeit. Hast du's? Richtig. Natürlich Antwort B. Einen Direktkandidaten, der mit etwas Glück kein Hinterbänkler wird und morgens nicht ohne Jackett beim Frühstück frieren muss. Guten Abend, meine Damen und Herren. Marietta Slomka moderiert das Heute-Journal nun seit vielen Jahren und ist eigentlich routiniert. Doch wenn sie ein Interview mit einem bekannten Politiker führt, braucht sie ein dickes Fell. Sie musste sich schon einiges anhören. Sigmar Gabriel blaffte sie einmal an, dass sie wohl nicht richtig zuhören könne. Sie verstehen überhaupt nicht, was ich meine. Lassen Sie uns mit dem Quatsch aufhören. Bei solchen Interviews geht es oft hoch her. Klar, in einer Demokratie wird gestritten, und zwar auch in den Medien. Slomka wird zwar oft hart angegangen, sie nimmt es aber nicht persönlich. Schließlich stellt sie die provokanten Interviewfragen, für die sie bekannt ist, nicht als Privatperson, sondern im Auftrag ihres Arbeitgebers, des ZDF. Und erfüllt damit eine wichtige demokratische Funktion. Warum das? Kurz gesagt, ohne freie Medien kann eine Demokratie nicht funktionieren. Weil Medien so essentiell sind, werden sie auch als vierte Macht im Staat bezeichnet. Hintergrund ist ein wichtiger Grundsatz der Demokratie, die Gewaltenteilung. Es gibt salopp gesagt drei Abteilungen im Staat, die sich gegenseitig im Zaum halten. Die Legislative, also das Parlament, macht die Gesetze. Die Exekutive, also die Regierung, führt sie aus. Und die Judikative, also die Gerichte, wachen darüber, dass die Gesetze dann auch eingehalten werden. Und welche Rolle übernehmen die Medien, die inoffizielle vierte Gewalt? Sie informieren die Menschen im Land, schauen den Parteien und Politikern auf die Finger und decken Fehler auf. Sie liefern Ideen, lassen unterschiedliche Meinungen zu Wort kommen und zeigen, welche Themen den Bürgerinnen und Bürgern wichtig sind. Sie übernehmen also einerseits eine Kontrollfunktion und sind andererseits ein zentraler Bestandteil der demokratischen Meinungsbildung. Dabei gilt der Grundsatz: je bunter, desto besser. Die Medienlandschaft in Deutschland ist zum Glück sehr vielfältig. Wir haben die eher rechtslastige Boulevardzeitung Bild, aber auch intellektuelle politische Monatsmagazine, Lokalzeitungen, Sonntagszeitungen, öffentliche und private Fernsehsender und Radiostationen sowie unzählige Blogs und Channels auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen. Und das ist auch gut so. Eine besonders wichtige Rolle spielen die öffentlich-rechtlichen Medien. Sie haben einen offiziellen Bildungsauftrag und eine Informationspflicht. Sie müssen verschiedene Meinungen zu Wort kommen lassen und ausgewogen berichten. Im Gegensatz zu privaten Medien sind sie nicht von den Einnahmen durch Werbung oder Abonnements abhängig und haben daher die Freiheit, auch über Themen zu berichten, die vielleicht keine Kassenschlager, aber dennoch wichtig sind. Für Journalistinnen und Journalisten, egal ob öffentlich-rechtlich angestellt oder nicht, gilt der sogenannte Pressekodex, eine Art Regelwerk für fairen Journalismus. Hier steht beispielsweise geschrieben, dass die Medien die Menschenwürde achten sollen und redaktionelle Inhalte klar von Werbung trennen müssen. Wird dagegen verstoßen, kann man sich schon mal eine Rüge von dem sogenannten Presserat einhandeln. Einsamer Spitzenreiter im Rügen einsammeln ist übrigens die Bild-Zeitung. Die scheint das aber eher weniger zu stören. Zeit für die Quizfrage. Ein wichtiger Grundsatz der Demokratie lautet A. Gewaltenteilung, B. Gewaltenfreiheit oder C. Freibier für alle. Okay, das war vielleicht etwas zu leicht. Die Antwort lautet selbstverständlich Freibier für Gewaltenteilung. Wahrscheinlich ist das auch besser so. Die deutschen Bierhersteller wollen ja auch was verdienen. Womit wir zu einem weiteren wichtigen Player in einer Demokratie kommen: der Wirtschaft. Stell dir vor, du sitzt auf dem Balkon, freust dich über die Sonnenstrahlen und beißt in einen knackigen Apfel. Eine harmlose Situation. Und trotzdem stecken überall Politik und Wirtschaft mit drin. Werfen wir in diesem Blick also mal einen genaueren Blick darauf, wie Wirtschaft und Politik miteinander verwoben sind. Das fängt schon beim Preis an. Sagen wir, dein Apfel hat 40 Cent gekostet. Der wird nicht einfach irgendwie festgelegt, sondern hängt zusammen mit dem Gesetz von Angebot und Nachfrage. Ganz einfach gesagt, je mehr Leute Äpfel kaufen wollen, je höher also die Nachfrage wird, desto teurer werden sie. Zumindest bei gleichbleibendem Angebot. Dasselbe gilt übrigens auch für Klopapier und Sonnenblumenöl. Ein weiterer Preisbestandteil ist die Mehrwertsteuer. Auf jedes Produkt, das in Deutschland gekauft wird, erhebt der Staat einen bestimmten Prozentsatz Steuern. Bei Äpfeln sind das, wie bei allen Grundnahrungsmitteln, 7%. Während du gemütlich auf dem Balkon deinen Apfel isst, konsumierst du aber noch etwas anderes. Frische Luft. Und die ist kostenlos. Allerdings nur theoretisch, denn wenn unsere Luft verschmutzt wird, erzeugt das hohe Kosten für die Allgemeinheit, etwa durch mehr Erkrankungen. Der Lieferwagen, der deinen Apfel in den Supermarkt gebracht hat, hat also durch die Luftverschmutzung Kosten verursacht. Aber wer zahlt für diese Kosten? Mit solchen Fragen beschäftigt sich die Umweltökonomie. Denn die freie Marktwirtschaft ist zwar gut darin, Verbraucher und Erzeuger zusammenzubringen und Profite zu erzeugen, sie versagt aber in anderen Bereichen, wie im Umweltschutz oder bei der sozialen Gerechtigkeit. Grundsätzlich stehen Politik und Wirtschaft in keinem neutralen Verhältnis zueinander. Wir können sagen, dass liberale Parteien wie die FDP dafür einstehen, der Wirtschaft möglichst viele Freiheiten zu gewähren. Je weiter wir im Parteienspektrum nach links rücken, desto mehr wollen die Parteien die Freiheit der Unternehmerinnen und Unternehmer einschränken. Das Ziel bei diesen Einschränkungen ist natürlich mehr soziale Gerechtigkeit, also etwa Menschen mit weniger Geld finanziell zu unterstützen oder für mehr Umweltschutz zu sorgen. In Deutschland ist es üblich, möglichst einen Kompromiss zwischen diesen beiden Interessen zu schaffen. Das Ergebnis ist ein System, das wir soziale Marktwirtschaft nennen. Dabei sorgt der Staat einerseits dafür, dass es einen fairen marktwirtschaftlichen Wettbewerb gibt, andererseits soll er aber auch sozial sein. Das heißt, er ist dafür verantwortlich, Menschen zu unterstützen, die in diesem Wettbewerb benachteiligt sind. Diesen Ausgleich schaffen vor allem die Sozialversicherungen, zu denen etwa die Renten-, Arbeitslosen- und die Krankenversicherung gehören. Die Quizfrage: Wie viel Mehrwertsteuer musst du für einen Apfel zahlen? Und übrigens auch für Birnen. A. 7%, B. 16% oder C. 19%? Die korrekte Antwort lautet A. 7%. Denn Äpfel und Birnen gelten als Grundnahrungsmittel, auf die man weniger Steuern zahlen muss. Auf andere Dinge wie einen SUV musst du dann übrigens den vollen Mehrwertsteuersatz von 19% zahlen. Die griechische Insel Lesbos im Jahr 2021. Die Strände sind weiß, die Menschen freundlich, die Oliven vielleicht die besten der Welt. Das reinste Ferienparadies, könnte man meinen. Doch die Idylle bekommt immer wieder Risse. Immer wieder erreichen Boote mit Flüchtenden die Küsten. Hunderte bis tausende Menschen sterben bei dem Versuch, auf unsicheren und zu kleinen Booten das Mittelmeer zu überqueren. Und die EU schaut erstmal nur zu. Wie kann das sein? Naja, das hat unter anderem etwas mit der politischen Struktur der Europäischen Union zu tun. Zwar hat die EU eine gemeinsame Außengrenze, doch was an dieser Grenze geschieht, können nur alle Mitgliedstaaten gemeinsam beschließen. Und da es sich dabei um 27 souveräne Staaten handelt, muss jeder Einzelne mit jeder Entscheidung einverstanden sein. Das Ganze kannst du dir vorstellen wie eine Schulklasse aus 27 Teenagern, die selbst entscheiden dürfen, wohin sie auf Klassenfahrt wollen. Es darf aber nicht mehr als 200 Euro pro Schüler kosten und jeder Einzelne muss mit der Entscheidung einverstanden sein und darf keine Einwände haben. Das heißt, auch der störrische Willi hat ein Vetorecht. Und wenn Willi nicht an die Ostsee will, dann können alle anderen eben auch nicht zur Ostsee. Na, dann viel Spaß bei der Diskussion. Und was hat das auf EU-Ebene zur Folge? Naja, lange Nächte voller Diskussionen, viele morgendliche Interviews mit unausgeschlafenen Staatschefs und Maßnahmen, die meistens eher einen Minimalkonsens darstellen. In Brüssel den großen Wurf zu planen, ist ganz schön schwierig. Hier haben wir sie wieder. Die langsamen Mühlen der Demokratie. Aber wie ist die EU überhaupt aufgebaut? Zunächst haben wir die Europäische Kommission. Sie ist so etwas wie die Regierung der EU. Die Kommissare sind so etwas wie Minister und die Präsidentin der Kommission so etwas wie die Chefin. Die Europäische Kommission kann Gesetze vorschlagen und das Europaparlament stimmt dann darüber ab. Wie viel Macht man von den Nationalstaaten an die EU überträgt, ist ein traditionell heiß umkämpftes Thema. Am Ende kann man aber eine Sache festhalten. Wer Teil der EU ist, dem geht es besser. Der Frieden unter den EU-Mitgliedstaaten war noch nie so stabil. Nach einem Beitritt geht es wirtschaftlich nachweislich bergauf und, das darf man nicht vergessen, noch nie gab es auf dem Kontinent so viel Freiheiten. Als EU-Bürger darfst du in jedes andere EU-Land ohne Visum reisen, dort wohnen und sogar arbeiten. Und wenn du Glück hast, kannst du dort sogar mit dem Euro bezahlen. Die Zeiten, in denen man bei jedem Sommerurlaub zur Wechselstube rennen musste, sind eindeutig gezählt. Auf zur Quizfrage. Wie viele Länder hat die Europäische Union im Jahr 2022? Sind es A. 20, B. 28 oder C. 27? Antwort C. 27. Das letzte Land, das hinzugekommen ist, war 2013 Kroatien. Dann waren es 28 Länder bis zum berühmten Brexit im Jahr 2020. Kommen wir zum letzten Thema, der internationalen Politik. How dare you? Schleuderte Greta Thunberg ihrem Publikum auf dem UN-Klimagipfel 2019 voller Wut und mit Tränen in den Augen entgegen. Wie könnt ihr es wagen? In einer rosafarbenen Bluse klagte die damals 16-jährige Klimaaktivistin die mächtigsten Menschen dieser Welt an, ihre Zukunft zu stehlen. Die Fakten liegen doch auf der Hand. Man müsse nur etwas tun. Also, warum unternahmen sie nicht genug gegen die Klimakatastrophe? Das große Problem, die Klimakrise, ist ein internationales Problem. Also muss man auch eine internationale Lösung finden. Und damit herzlich willkommen in den Gefilden der internationalen Außenpolitik. Hier sind gemeinsame Entscheidungen besonders kompliziert. Während innerhalb der EU alles in mehr oder weniger geregelten Bahnen läuft und es verbindliche Gesetze gibt, herrscht in der internationalen Politik im Prinzip Anarchie. Jeder darf machen, was er will und muss dann die Konsequenzen tragen. Welche Konsequenzen genau das sein werden, weiß man allerdings vorher nicht. Es herrscht also bis zu einem gewissen Grad das Recht des Stärkeren. Allerdings gibt es Institutionen, die dem entgegenwirken wollen. Dazu gehören etwa das Völkerrecht und die Vereinten Nationen, UN. Die Charta der UN ist so etwas wie die Verfassung und damit der wichtigste Teil des Völkerrechts. Allerdings ist es praktisch unmöglich, dieses Völkerrecht durchzusetzen. Schließlich hat die UN keine Weltpolizei, die sie losschicken kann, sobald jemand gegen ihr Völkerrecht verstößt. Eine wichtige Rolle in der internationalen Politik spielt die Diplomatie. Sie gleicht häufig einem Eiertanz. Denn gerade weil viele Dinge international nicht eindeutig gesetzlich geregelt sind, müssen die Länder im Dialog sehr vorsichtig miteinander umgehen. Das Protokoll, mit dem ein ausländischer Politiker empfangen wird, legt beispielsweise haargenau fest, wer einen roten Teppich bekommt, wer eine Fanfare und an welcher Flagge wie gegrüßt werden muss. Außerdem hat die Diplomatie eine eigene Sprache entwickelt, die möglichst niemandem auf die Füße treten soll. Wenn etwa ein Regierungssprecher nach einem internationalen Treffen verkündet, es habe ein offenes Gespräch mit einem fruchtbaren Meinungsaustausch stattgefunden, bedeutet das im Klartext, dass die Fetzen geflogen sind. Wer in so einer Sprache eine knallharte Lösung für ein drängendes Problem finden will, braucht eine Menge Geduld. Kommen wir noch einmal auf den Klimawandel zurück. Er erfordert eine internationale Lösung. Einerseits natürlich, weil alle Länder dazu beitragen müssen, dass die Erderwärmung eingedämmt wird und sich nicht noch weiter beschleunigt. Andererseits drohen durch den Klimawandel auch vermehrt internationale Krisen, die sich zu Kriegen auswachsen können. Es wird mehr und mehr Klimaflüchtlinge geben und der Kampf um das Wasser wird sich verstärken. Leider zeigen internationale Klimaprotokolle oft nicht schnell genug Wirkung. Das Problem der Klimaerwärmung ist schon seit Ende der 70er Jahre bekannt. Doch es ist sehr schwierig, alle Länder unter einen Hut zu bringen. So sagen etwa die Schwellenländer, dass der Westen sie jahrzehntelang ausgebeutet habe. Und jetzt, wo es ihnen langsam besser geht, sollen sie wegen der Umwelt freiwillig für den Westen auf ihren Wohlstand verzichten? Ein berechtigter Einwand. Deswegen haben die westlichen Länder angefangen, den ärmeren Ländern Geld zu geben, um sie beim Klimaschutz zu unterstützen. Immerhin geht die EU mutig voran. Sie will dafür sorgen, dass Europa der erste klimaneutrale Kontinent wird. Eine Mammutaufgabe, gewiss, aber nicht unmöglich. Kommen wir zur finalen Quizfrage. Sie lautet: Was ist der wichtigste Bestandteil des Völkerrechts? Ist es A. die Unabhängigkeitserklärung, B. die Charta der Vereinten Nationen oder vielleicht C. die erste Direktive? Selbstverständlich Antwort B. die Charta der Vereinten Nationen. Sie wurde 1945 in San Francisco unterzeichnet und beginnt mit den Worten: Wir, die Völker der Vereinten Nationen, fest entschlossen, künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren. Klingt doch vielversprechend, oder? Am Ende liegt Marietta Slomka vor allem eine Botschaft am Herzen: Die Demokratie ist kein Selbstläufer. Immer wieder steht sie unter Beschuss, sei es durch die Angriffskriege autokratischer Herrscher oder durch antidemokratische Strömungen innerhalb eines Landes. Stichwort Sturm aufs Kapitol in Washington. Dabei liegen die Vorteile einer Demokratie klar auf der Hand. In demokratischen Staaten leben die Menschen wohlhabender, glücklicher und friedlicher. Denn demokratische Staaten führen in der Regel keine Kriege gegeneinander. Heißt folglich: Wenn es auf der ganzen Welt nur freiheitliche Demokratien gäbe, würde der alte Traum vom Weltfrieden in greifbare Nähe rücken. Viele gute Gründe also, um dich zu engagieren und deinen demokratischen Beitrag zu leisten. Also, geh wählen, geh demonstrieren, informiere dich, sprich mit deinen Freunden über Politik. Natürlich ist unser System nicht perfekt, aber es ist besser als die Alternativen. Und es lebt davon, dass sich alle beteiligen. Auch du.